Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin Axel Metz und wenn ihr den Podcast am Erscheinungstag hört, dann an dem Tag, an dem Purple Disco Machine in Dresden bei den Filmnächten am Elbufer sein großes Live-Open-Air präsentiert. Eine Show, mit der er auch auf Deutschland-Tour geht. Zum ersten Mal in seiner Laufbahn als DJ und Produzent, so richtig mit Liveband. Reden wir drüber, sozusagen in Fortsetzung des Gesprächs der letzten Woche. Es ist kein Zufall, dass dieses Konzert in Dresden der Auftakt für die Deutschlandtour ist, denn Tino, der Mastermind hinter Purple Disco Machine, ist seiner Heimatstadt sehr verbunden und fungiert gerne auch mal als Botschafter oder als Fremdenführer für Freunde und Musikerkollegen. Welche Ecken in Dresden bist du, egal mit wem, immer angesteuert?
Also definitiv immer die Altstadt, weil das ist natürlich, will man auch mit der schönsten Seite prahlen. Und wir haben es auch ganz clever gemacht. Wir haben mit dem Hotel arbeiten wir in Dresden zusammen mit dem Townhouse und da bringen wir natürlich alle Gäste schon mal auf dem Neumarkt direkt vor der Frauenkirche unter. Also die schlafen dann schon mal im Zentrum und von da aus, was ja auch schön ist an Dresden, dass ja alles oder zumindest die meisten historischen und kulturellen Sachen fußläufig zu erreichen sind. Und dann braucht man einfach nur mal da rumlaufen, Fürstenzug, Semperoper und diese ganzen Sachen ablaufen. Und dann, wer dann nicht beeindruckt ist von dieser Architektur, auch von der Buntheit des Ganzen, ist dann weiß ich es auch nicht. Also der hat wahrscheinlich auch keinen Sinn dann für Kultur.
Hm. Gibt es auch so eine Ecke, von der man vielleicht nicht vermuten würde, dass du sie gezeigt hast, deinen Gästen?
Ich versuche schon so bei den Highlights zu bleiben, natürlich, es kommt darauf an, was man will. Wenn man zum Beispiel schön essen gehen will und kulinarisch unterwegs, dann ist Striesen der beste Platz, wo es ganz, ganz viele Restaurants gibt. Also wenn wir essen gegangen sind, dann meistens irgendwo in Striesen. Natürlich habe ich dann auch so weil das ja auch nicht zu verleugnen ist, ist ja auch Teil der Dresdner Historie, die ganze DDR-Vergangenheit, dann auch mit der Architektur, was zum Beispiel in Prohlis oder in Gurbitz, es ist ja auch Teil davon und das gehört ja auch dazu und auch das haben wir natürlich versucht abzuklappern und Dresden hat so viel zu bieten, da ist es schwer in ein oder zwei Tagen das dann immer abzulaufen. Neustadt natürlich auch, wenn man dann einfach mal ein bisschen da durch die Barszene klappern will, ist Neustadt natürlich auch schön.
Was ich immer spannend finde, wenn ich so erfahre, was Leute, die nicht von hier sind, an der Stadt bemerkenswert finden. Und ich habe mit Sophie Tucker gesprochen, die völlig aus den Latschen gekippt ist, als er erfahren hat, dass du aus Dresden kommst, in der Stadt, in der sie schon mal war, als Schülerin.
Und ihr das hat sie mal erzählt.
Und ihr ist hängen geblieben, das öffentliche Personennahverkehrssystem. Das ist ihr hängen geblieben an Dresden.
Und toll. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, wir hatten ja mal die mit modernsten öffentlichen Verkehrsmitteln, Straßenbahn und das ist schon, also ich glaube, unsere Infrastruktur ist wirklich schon super. Selbst wir wohnen in Kleinschachwitz, was ja nun echt, das ist ja der letzte Rand von Dresden. Und selbst von da kann ich problemlos mit der Straßenbahn, bin ich in 20 Minuten im Zentrum. Und das sagt schon viel über den öffentlichen Nahverkehr aus. Und da, also die Infrastruktur ist schon, da braucht man es definitiv nicht verstecken.
Mir geht's ja vom anderen Ende der Stadt genauso, von Kosebaude. Man ist tatsächlich einfach nur geradeaus und ruckzuck in der Stadt.
Ja, das ist gut gelöst. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sich Dresden so ein bisschen entzerrt, weil das ja entlang der Elbe verläuft. Das ist nicht so ein, wo von allen Seiten, wie andere Großstädte wie London zum Beispiel, wo von allen Seiten dann ins Zentrum gefahren wird. Bei uns zieht sich das Zentrum so ein bisschen und das entzerrt das, glaube ich, auch ein bisschen.
Macht das Zentrum auch wie sagt man das, reizvoller?
Ja, absolut. Und es läuft alles entlang der Elbe. Man hat immer so einen Orientierungspunkt, was ich zum Beispiel auch als Tourist immer wichtig finde, dass man immer einen Orientierungspunkt hat. Das macht es auch einfacher, sich dann zurechtzufinden. Und ist zum Beispiel ein Problem, was ich nach wie vor mit Berlin habe. Ich war bestimmt schon 1000 Mal in Berlin und für mich sieht jeder Stadtteil, jede Ecke gleich aus. Jede Straße sieht gleich aus. Ich kann nie sagen, ob ich hier schon mal war oder nicht. Und das ist schwierig.
Und das betrifft vor allen Dingen West-Berlin,
habe ich festgestellt. Absolut, ja.
Weil ich weiß nicht, also gut, nach dem Krieg war es überall schwierig und schnell musste irgendwie Wohnraum her, aber West-Berlin sieht irgendwie weniger als attraktiv. Landeshauptstadt aus ja. als Ost-Berlin.
Ja.
Lustig, ne, eigentlich.
Ja.
Und das Spannende ist, glaube ich, das liegt irgendwie daran, dass die trotz aller Mängel und trotz aller Ideologie haben die Architekten in Ost-Berlin größer gedacht beim Bauen.
Weiter voraus auch. Ich glaube, die haben einfach nachhaltiger gebaut.
Das kann sein. Du bist in Dresden ja nicht alleine nur. Du hast ja praktisch eine ganze Tour für Deutschland zusammen gezimmert bekommen. Ist das Konzert letztes Jahr in der Jungen Garde der Pate dafür gestanden?
Ja.
Das Ganze auch als Show in Deutschland zu zeigen?
Kann man schon so sagen. Also wir wussten, dass wir 2024 auf Europa-Tour gehen wollen und weil es jetzt einfach an der Zeit war, in den USA machen wir das ja schon seit einigen Jahren, dass wir so Headline-Shows, also wirklich so eigene Konzerte, eigene Veranstaltungen machen. Und wir haben in Europa, habe ich mich lange dagegen gesträubt, weil einfach die Anfragen als DJ waren einfach immer da und ich dachte, es gab jetzt einfach keine Notwendigkeit, das Risiko einzugehen, um jetzt eine Tour selber ins Leben zu rufen, weil ja schon der Aufwand ein anderer ist. Also wir haben ja dann wirklich eine eigene Bühne, die wir von Show zu Show mitnehmen, die wir dann wieder in Trucks geladen und in die nächste Stadt gefahren. Und das ist natürlich ein finanzieller Aufwand und ein zeitlicher Aufwand, vor dem ich mich viele Jahre gesträubt habe. Aber Dresden war dann so, wo wir dachten, okay, wir haben zum ersten Mal mit so einer Art Band gespielt, mit Drummer, mit Sängern, mit Musikern. Und dieses Konzept war in Dresden letztes Jahr wirklich so ein Testlauf. Ich sage, okay, wenn das funktioniert, wenn wir Spaß dran haben, wenn wir alle zusammen auf der Bühne stehen und wirklich eine Freude dran entwickeln, das zu machen, lass uns nächstes Jahr im Herbst auf Tour gehen. Und dieses Jahr ist es dann soweit. Das Konzept wird ungefähr so sein, wie es letztes Jahr in Dresden war. Es werden natürlich der eine oder andere Künstler mehr oder weniger dabei sein. Und aber im Groben und Ganzen freue ich mich schon. Und wir spielen, ich glaube, 20 Konzerte in einem Monat. 4 davon in Deutschland. Und es geht dann eigentlich durch ganz Europa. Und es ist eine komplett neue Erfahrung für mich. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie mit einer Band gespielt. Mir wurde immer gesagt, dass meine Musik perfekt ist, um die von einer Band performen zu lassen. Und jetzt machen wir es einfach und ich freue mich riesig. Wir planen das schon seit letzten Herbst und ich glaube, das wird richtig cool.
Jetzt, wo du das sagst, denke ich drüber nach und merke, ja, das stimmt. Deine Musik eignet sich dazu, das live von einer Band auch spielen zu lassen. Ist wirklich so.
Ja, es war unterbewusst. Also ich habe ganz oft im Studio, arbeite ich viel mit organischen Instrumenten, habe viel Live-Bass, habe viel Gitarren, habe teilweise ja schon über die letzten Jahre auch von Schlagzeugern, von dem Derek, der hat mir ganz viele Loops und Schlagzeugsachen eingespielt, die ich ganz oft in Songs verwendet habe. Also eigentlich alles unterbewusst darauf vorbereitet, dass diese Künstler, mit denen ich schon seit vielen Jahren arbeite, dann auch irgendwann mal als Band mit mir auf der Bühne stehen. Und das war irgendwann, es gab dann so einen Aha-Moment für mich, wo ich darüber nachgedacht habe, wie könnte das denn aussehen? Und als ich fertig war, dass zum Beispiel ein Derek McKenzie, mit dem ich schon seit 3-4 Jahren zusammenarbeite, am Schlagzeug sitzt, dass ein Matt Johnson an den Keys steht, irgendwann war das so, ich denke, es ist eigentlich die logische Konsequenz, weil diese Leute haben seit vielen Jahren diese Songs mit mir geschrieben und wer könnte besser passen, um die dann auch auf der Bühne mit mir zu spielen, als genau diese. Und dann auch mit den Sängern und die Tänzer, mit denen wir in den USA schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, die jetzt nach Europa zu holen, zu sagen, okay, alles, was wir in den USA seit Jahren machen, lass uns das mal hier machen, ist irgendwie die absolut logische Konsequenz. Und das fühlte sich so richtig an, dass es gab da gar keine andere Wahl mehr, als das einfach zu probieren.
Das klingt natürlich nach einem tollen Konzept. Purple Disco Machine and Friends, wenn man das so will, als Band. Wie muss man sich das mit den Proben vorstellen? Was ist die Herausforderung für dich? Weil du hast ja sonst eigentlich deine Songs in Einzelteilen und Stücken vorliegen und du hast deine Loops dir zurechtgelegt, die du bei deinen Shows spielst. Du weißt, was du als nächstes machen willst. Jetzt hast du aber eine Band mit dir gemeinsam auf der Bühne, die auch alle sozusagen mit dir, wie sagt man das? Ihr müsst alle auf einem Nenner sein.
Ja, das kann ich dir noch nicht sagen. Also ich weiß, wir haben Natürlich probt man das vorher und man trifft sich und baut die ganze Bühne auf und dann probiert man das so lange, bis es funktioniert. Ich sitze jetzt auch schon dran und sitze am musikalischen Konzept, welche Songs man wie performen könnte, welche Parts spielt man Playback, welche Parts spielt man live und so weiter, welche Sänger nimmt man, welche nicht. Das wird noch ein langer Prozess und natürlich werden wir wie bei der Dresden Show das ja ganz oft vorher üben und proben. Bei der Dresden Show letztes Jahr hatten wir ja das Glück, dass wir die Location wir hatten Freitag das Konzert, genau, und wir konnten Donnerstag früh rein. Das heißt, wir haben am Donnerstagabend war schon alles aufgebaut und wir hatten an dem Donnerstagabend 2 komplette Durchläufe von dem Konzert gemacht, ohne Menschen, ohne sonst irgendjemanden. Und das war das Glück. Das geht natürlich bei den Filmnächten jetzt nicht, aber alle Musiker, die mit mir auf der Bühne stehen, sind schon viel länger, viel professioneller im Musikbusiness. Also ich glaube, wenn ich mir so direkt darüber Gedanken mache, ist die einzige Unsicherheitsvariable ich in dem ganzen Konstrukt, weil alle anderen sind absolute Vollprofis und die Sänger, die singen ihre Lieder, die sie auch schon 1000 Mal performt haben. Ich kenne ja mittlerweile auch alle Sänger, wir haben schon alle mal irgendwo performt und von daher bin ich da guter Dinge. Und am Ende ist es live, es wird immer was passieren und ich glaube, das macht's auch aus. Wenn es zu perfekt ist, dann wirkt es auch vielleicht nicht mehr so authentisch. Wenn was passiert, dann ist es so, es ist live. Und das sollte natürlich nicht in Dresden passieren.
Ich habe jetzt gerade überlegt, mir ist jetzt gerade James Last vor Augen erschienen. Der ist nicht zwingend nötig, dass dort die Big Band von James Last ein professionelles Konzert spielt. Aber ohne ihn wäre es nicht dasselbe gewesen wie mit ihm auf der Bühne. Und ich glaube, das ist auch so in der Hauptsache deine Rolle, die du hast. Du bist derjenige, der inhaltlich alles dort zusammenhält und den einzelnen Protagonisten ihre Chance gibt, zu glänzen im Interesse aller.
Definitiv. Also ich glaube, das ist auch so ein ganz schmaler Grat zwischen natürlich weiß ich, dass die Leute wegen meiner Musik zum Konzert kommen und der Fokus sollte sich natürlich jetzt nicht zu sehr verschieben. Also natürlich, wie es auch schon in Dresden war, war es ja auch schon optisch so gemacht, dass ich in der Mitte da oben stehe und dann umgeben war von den Musikern. Und aber am Ende fühle ich mich mit anderen Menschen auf der Bühne zu stehen super wohl. Ich habe ich war nie der Extrovertierte, der unbedingt die ganze Bühne für sich brauchte und sein Ego. Ich habe mich immer wohler gefühlt, wenn ich die Bühne teilen konnte mit anderen. Und es macht ja auch viel mehr Spaß, einfach mit Freunden solche Ereignisse, solche emotionalen Momente zu teilen. Und dann, ob das Freunde sind, die hinter der Bühne stehen, ob das Freunde sind, die gegenüber im FOH oder mit auf der Bühne stehen. Es ist für jeden Musiker 10-mal schöner, wenn er einfach das Ganze mit seinen Freunden zusammen machen kann.
Axel trifft Purple Disco Machine am 17. August, Open Air am Dresdner Elbufer, außerdem am 2. Oktober in Hamburg, einen Tag später in Berlin, danach geht's nach Köln und Stuttgart. Mehr Infos gibt's auf purplediscomachine.com oder auf seinen Instagram- und Facebook-Profilen. Und auf Instagram und Facebook findet ihr auch Axel trifft. Gerne folgen, liken und kommentieren und bitte empfehlt den Podcast weiter unter Freunden, in der Familie, bei Kollegen, Nachbarn und Bekannten. Axel trifft gibt's jede Woche neu, überall wo es Podcasts gibt. Ich bin Axel Metz, sage Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.